Thema möchte ich so beschreiben, Jahresausklang 2018. Wenn man so am Ende des Jahres ist, wie wir jetzt alle sind, dann macht man sich hoffentlich auch mal Gedanken über sein Leben. Sollten wir auch vormachen. Aber am Ende eines Jahres, ich denke, da macht man sich dann schon noch ein bisschen mehr Gedanken. Und ich habe, ja, so ungefähr 13 Punkte, worüber wir uns mal Gedanken machen sollten. Ich bin Gott dankbar, dass wir auch Geschwister haben, die uns immer wieder auch helfen. Und ich bin dem Bruder Martin Vetter ganz herzlich dankbar. Der hat mir für unser Thema, was wir jetzt, so Gott will, im nächsten Monat haben, biblische Seelsorge, einiges an Material zugeschickt. Und in diesen Materialen, da waren ein paar Dinge dabei, die haben mich sehr bewegt. Ich habe sowas ähnlich schon mal gemacht und möchte euch das heute mitgeben, dass wir uns mal Gedanken machen, wo wir eigentlich stehen. Der wichtigste Bereich in unserem Leben, was meint ihr, was ist der wichtigste Bereich in unserem Leben? Jetzt könnten wir ganz unterschiedliche Meinungen wahrscheinlich hören. Aber die Bibel sagt, der wichtigste Bereich in unserem Leben sollte unsere Beziehung zu Gott sein. Und darf ich dich heute mal fragen, wie ist dein Verhältnis zu Gott? Im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5, lese ich uns mal vor. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und diese Frage, die möchte ich so weitergeben. Bist du im Glauben? Wie sieht dein Verhältnis aus? Hast du diesen festen Glauben, dass du weißt, du bist ein Kind Gottes, du hast das ewige Erbe? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind durch das Blut Jesu? Weißt du das? Und zwar nicht zu 90, nicht zu 99, sondern zu 100%? Wie sieht dein Verhältnis zu Gott aus? Spielt Gott in deinem Leben überhaupt eine Rolle? Oder eine Hauptrolle? Jemand hat mal gesagt, Gott spielt in meinem Leben gar keine Rolle, er ist der Regisseur. Und die Frage, die ist so wichtig für uns zu beantworten, wie steht mein Verhältnis zu Gott? Bist du in diesem Jahr weitergekommen? Hast du neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen mit Gott gemacht? Oder hast du Gott in vielen Sachen in deinem Leben ausgeklammert? Musst du am Ende des Jahres feststellen, eigentlich habe ich mit ihm gar nicht gelebt. Ich habe vielleicht fromm geredet, habe ab und zu mal so ein paar Notgebete gemacht, aber eigentlich ist das Verhältnis zwischen mir und ihm nicht so gut. Eine gute Freundschaft zeichnet sich aus, indem man gerne miteinander Zeit verbringt. Verbringst du gerne Zeit mit Gott? Ist es für dich eine Freude, sag ich mal, die Bibel zu lesen, zu beten? Prüf dich selbst, wie dein Verhältnis zu Gott ist. Das zweite Verhältnis, über das ich reden möchte, ist, wie steht dein Verhältnis zur Bibel? In Jeremia Kapitel 15, Vers 16 steht, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscharen. Sie waren mir zur Wonne und zur Freude. Darf ich dir mal ein paar Fragen stellen? Ist es dir ein Bedürfnis? Hast du Freude, Gottes Wort zu lesen und zu hören? Ist es so bei dir? Ist es so, dass du gerne in deiner Bibel liest? Ist es so, dass du dir dafür Zeit nimmst? Und wie viel Zeit? Bekommt Gott die Restzeit, so wenn du mal gerade Langeweile hast, so die letzten paar Sekunden? Oder räumst du dem viel bei? Hast du die Bibel schon mal durchgelesen, vom ersten Buch Mosen bis zur Offenbarung? Es gibt manche Christen, die sind 20 Jahre Christen und haben die Bibel noch nicht ein einziges Mal durchgelesen. Da stimmt was nicht. Sag ich ehrlich. Ich weiß nicht, welcher Bruder das war, ob es Georg Müller war oder ein anderer Bruder, der hat die Bibel im Jahr zwischen 5 und 7 Mal durchgelesen. Im Jahr. Und ich kenne einen anderen Bruder, von dem weiß ich, ich glaube so von dem, was Gott den alles so offenbart hat, hat er die Bibel 10 Mal und vielleicht noch mehr durchgelesen im Jahr. Was würde deine Bibel, wenn deine Bibel jetzt reden könnte und ich ihr das Mikro geben würde, was würde sie sagen über dein Verhältnis zu ihr? Das Dritte. Ein wichtiges Verhältnis ist dein Verhältnis zum Gebet. Matthäus 7, Abvers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und den Anklopfenden wird aufgetan werden. Oder welcher Mensch unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn darum bitten? Ist es dir ein Bedürfnis? Hast du eine Freude zu beten? Oder ist es eine Pflicht? Na, ich muss mal wieder beten. Oder ist es dein Notnagel? So, ich habe alles ausprobiert, zum Schluss kommt noch mal ein Gebet. Eine ganz wichtige Frage. Sind deine persönlichen Anliegen die einzigen Anliegen, für die du betest, oder betest du auch für die Anliegen anderer? Ich glaube, dass wir Christen uns schon oft versündigt haben, dass Menschen zu uns gekommen sind und haben gesagt, du, ich habe eine Not, und wir haben gesagt, ich bete für dich. Nun haben wir vielleicht einmal gebetet, zweimal, vielleicht auch dreimal oder irgendwann. Aber wir haben den anderen versprochen, ich bete. Wie viel Zeit nimmst du dir für das Gebet? Ich meine jetzt nicht Gebete, wo wir ständig mit dem Herrn in Verbindung sind, das sollten wir. Aber ich meine, wo du dir ganz bewusst Zeit nimmst, ganz allein mit dem Herrn zu sein. Wo du nur mit ihm redest. Nicht beim Autofahren, das darfst du auch. Das ist alles Gebet. Aber ich meine so Gebet, wo du mit ihm ganz alleine bist. Ich habe mir etwas angewöhnt. Mein Keller ist wunderbar. Ich darf das so haben, meinen Arbeitskeller. Und dann kann ich alles zumachen. Und ich habe von Schwester Gertrud habe ich noch ein Vermächtnis bekommen. Das sind ein paar Schafe. Und ein Hirte. Und die sind auf meinem Schreibtisch. Und da habe ich mir eine kleine Kerze gekauft. So ein Teelicht. Und ich habe das so gerne, wenn es ein bisschen gemütlicher ist. Und dann mache ich alles aus. Und dann brennt dieses kleine Teelicht. Und ich schaue auf den Hirten und auf die Schafe. Und dann gehe ich dort auf meine Knie. Und das ist mir wichtig. Und dann kann ich den Herrn nicht nur meine Not sagen, auch die Nöte anderer Menschen. Und vor allen Dingen, ich darf ihn anbeten. Das werden wir als Christen die ganze Ewigkeit tun. Wir sollten hier schon anfangen. Die Ewigkeit, da kommen wir aus der Anbetung gar nicht mehr raus. Fürbitte gibt es da nicht mehr. Anbetung täglich. Dann noch ein wichtiges Verhältnis. Und zwar mein Verhältnis zur Gemeinde. In Johannes 13, Abvers 24. Diesen nun winkt Simon Petrus und spricht zu ihm, sage, wer ist es, von dem er spricht? Jesus lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, gegeben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm Judas, den Simon, Sohn des Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus ihm sagte, kaufe, was für das Fest benötigt, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander hasst. Wenn ihr einander liebt. Darf ich dich mal fragen, wie stehst du zur Gemeinde? Was bedeutet dir die Gemeinde? Ist es ein Platz, wo du sagst, ach, die Gemeinde, die ist cool, da ist ein netter Chor, da sind ein paar ganz nette, ansehnliche junge Menschen, die haben tolle Stimmen. Da ist ein etwas dickerer mit einer Brille, der spielt so ein bisschen Gitarre. Der ist auch ein bisschen nett, manchmal zumindest. Und dann gibt's danach einen leckeren Kuchen oder auch eine schöne Tasse Kaffee. Das ist echt eine nette Gemeinde. Beten für die Gemeinde? Mitarbeiten? Nö. Wisst ihr, auch in unserer Gemeinde gibt es Fans. Keine Mitspieler, Fans. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Bist du jemand, der die Gemeinde nur nutzt, wie so ein McDrive-System? Du gehst dort rein, hast Hunger auf ein Big Mac, holst es dir ab und hinter mir die Sinnflut? Das heißt, du denkst nur an McDrive, wenn du Hunger hast? Ist es so bei dir in der Gemeinde, dass du denkst, na ja, ich muss mich ja mal ab und zu da blicken lassen, gehört dir dazu, ich bin ja schließlich Christ? Oder liebst du deine Gemeinde? Und wenn du jetzt Ja sagst, dann sei vorsichtig. Wenn du die Gemeinde wirklich liebst, dann wird man dich auch in der Gemeinde sehen. Und zwar nicht nur ab und zu, sondern immer. Dann muss jeder schon wissen, wenn der Bruder oder die Schwester heute nicht da ist, dann muss er kurz vorm Tod sein. Kann man das über dich aussagen? Oder bist du jemand, wo man weiß, na ja, heute ist er da, aber nächstes Mal kommen, würde ich meine Hand nicht in Feuer legen. Liebst du deine Gemeinde? Darf ich dich mal fragen, wie oft betest du für die Gemeinde? Das ist ein wichtiger Maßstab. Freust du dich, zur Gemeinde zu gehören? Bist du gerne unter Geschwistern? Könnte man dich als treu bezeichnen? Treu in der Männerstunde, treu in der Baumstunde, treu in den Frauenstunden, Männerstunden, Bibelstunden, wo auch immer, treu im Gottesdienst. Wisst ihr, das allerwichtigste Zeugnis, was ein Christ bekommen kann, ist, dass er treu ist. Nichts ist wichtiger als Treue. Wenn du schwach bist, wenn du hilflos bist, wenn du nicht so begabt bist, überhaupt kein Problem für Gott. Wenn du treu bist, wird Gott dich überschütten mit Segen. Du kannst hochbegabt sein, und die gibt es auch hier, Männer und Frauen, hochbegabt. Aber sie setzen sich nicht ein für die Gemeinde. Habe ich irgendeine Verantwortung in meiner Gemeinde übernommen? Du, wenn ich jemanden liebe, dann übernehme ich Verantwortung für ihn. Wenn du deine Familie liebst, dann ist es doch ein Anliegen für dich, deiner Familie zu helfen, oder? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sagt, ich liebe meine Kinder, aber ich sehe sie einmal im Jahr. Wie bitte? Ich liebe sie aber. Und wenn ich Geld bekomme, ich liebe meine Kinder, kleide ich mich an, mich und nochmal mich. Und einmal im Jahr bekommen sie zu Weihnachten auch was. Ihr wisst, wo ich hinaus will, ne? Weißt du, wenn du wirklich liebst, dann muss das an deinen Taten sichtbar werden. Wo stehst du in der Frage zur Gemeinde? Übrigens, darf ich euch das so mal sagen? Die Gemeinde Jesu ist die Braut Jesu. Eines Tages werden alle Gläubigen aus den verschiedenen Gemeinden zusammen die eine Braut Jesu bilden. Und deswegen, wenn du dich in der Gemeinde einsetzt, dann setzt du dich ein, damit die Braut Jesu Christi schön wird. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dafür ist die Gemeinde da. Die Gemeinde ist dafür da, Gott zu verherrlichen. Und dann soll aus der Gemeinde heraus die Gläubigen hinausgehen in die Welt und Menschen, die Gott nicht kennen, helfen, dass sie Gott kennenlernen. Aber hier drinnen geht es an erster Stelle nicht um dich, schon gar nicht um mich, auch nicht um tolle Lieder, auch nicht um eine tolle Predigt, auch nicht, dass Menschen sich bekehren. An erster Stelle ist die Gemeinde Jesu auf Erden dafür da, um Gott zu heiligen, zu ehren, zu lobpreisen, zu verherrlichen. Übrigens hat Jesus die Gemeinde so geliebt, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Und wenn du sagst, du gehörst Jesus und er ist dir wichtig und das, was er tut, willst du tun und du liebst die Gemeinde nicht, dann stimmt in deinem Leben etwas nicht. Widersprichst du dir selbst. Noch ein Bereich. Mein Verhältnis zur Mission. Mein Verhältnis zur Mission. Mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden, sagt Jesus in Matthäus 28, Vers 18 und 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Habe ich ein oder hast du ein direktes Verhältnis zum Werk des Herrn? Ist es dir ein Anliegen, dass Menschen zum Glauben kommen? Und wenn es dir ein Anliegen ist, was tust du? Zum Beispiel könntest du Traktate verteilen. Die bekommt man kostenlos. Man sollte sich, glaube ich, schon mit einer Spende belohnen, weil die Werke ja auch von Spenden leben. Aber du kannst so viel Traktate dir besorgen. Durch dein Leben Menschen einzuladen. Weiß dein Nachbar, dass du Jesus folgst? Hast du deinen Nachbar schon mal eingeladen, zur Kirche zu kommen? Hast du schon mal Gespräche mit diesen Menschen gehabt am Arbeitsplatz, wo du bist, in der Schule? Wissen die Leute, dass du Christ bist? Oder schämst du dich und sagst, oh, das ist doch richtig peinlich. Ich kann doch jetzt nicht da, ne? Alle checken, hey Digga, alles klar, Digga, Digga, jetzt kann ich doch nicht mit Jesus kommen. Der denkt ja, ich bin total uncool drauf. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich eines Tages vor meinem Vater verleugnen. Wisst ihr, wir sind komische Menschen. Wir machen blöde Witze auf Kosten anderer sowieso. Und wir sind ganz merkwürdig oft drauf. Ne? Wir sind ganz merkwürdig oft drauf. Und Menschen machen Witze total unter die Gürtellinie. Da sind manchmal, dass man als beim Zuhören roten Kopf kriegt. Da haben wir kein Problem. Aber Jesus zu bezeugen, da schämen wir uns. Da stimmt mit uns etwas nicht. Stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und jemand fragt, du, ich habe gehört, du hast geheiratet. Das kann ich dir gar nicht, das weiß ich gar nicht. Wieso, ich habe gehört, du hast geheiratet. Das weiß ich. Wie heißt denn deine Frau? Denkst du, ist der verrückt oder was ist mit denen denn los? Ihr wisst, wo ich hin will. Wenn du jemanden liebst, dann kannst du nicht schweigen von ihm. Sage nicht, du liebst Jesus und gibst kein Zeugnis für ihn, dann liebst du ihn nicht. Du betrügst du dich selbst. Wer Jesus liebt, der bezeugt ihn. Und wie oft betest du für die Mission? Hast du heute gebetet für die Mission? Hast du heute den Herrn gefragt, Heiland, heute sind Missionare unterwegs. Heute ist noch die Tür auf, noch ist Gnade. Rette Menschen, nicht nur bei uns in Ostdorf. Geh durch die Rhein, geh durch die ganze Welt. In Australien, in China, in Indien, in Sudan, wo sie alle sind. Herr, klopf an ihre Herzen. Und alle Missionare, ob ich sie kenne oder nicht, ob ich mit allem einverstanden bin, was die lernen oder nicht, wenn sie unterwegs sind und dich verherrlichen, segne sie. Herr Jesus, schenk, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie nicht verloren gehen. Wie oft hört Gott dich so reden? Jesus hat den Himmel verlassen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und wir verlassen oft nicht die Wohnung. Wenn wir eines Tages im Himmel sind, dann erst kapieren wir, was der Herr Jesus verlassen hat. Wenn der Herr Jesus uns da eine Frage stellen würde, ich weiß nicht, ob er es tut, und willst du mal eine Sekunde hier raus? Dann würde er sagen, hier, nie mehr möchte ich hier raus. Und dann werden wir auf unsere Knie fallen. Heiland, was hast du verlassen? Das hast du alles aufgegeben. Für elende Sünder, wie ich es einer bin. Noch ein Verhältnis. Matthäus Kapitel 5, das Verhältnis zum Nächsten. Ab Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe dar. Wie steht dein Verhältnis zu den Menschen, mit denen du lebst? Gibt es irgendwelche Differenzen auch in der Gemeinde? Gibt es hier Geschwister, die du eigentlich nicht leiden kannst? Das gibt es ja nicht bei Christen, oder? Wir haben uns ja alle so lieb. Ja? Wir müssen ehrlich sein. Es gibt manche Geschwister, ja, die haben wir so ein bisschen lieb vielleicht so, ne? Und manche, die haben wir wirklich von Herzen lieb. Das sind meist die, mit denen wir gut können, oder? Das Interessante ist, dass die Geschwister, die dich am meisten in die Nähe Jesu treiben, die sind, die dich total auf den Nerven gehen. Weil durch die lernst du zu lieben, wo man eigentlich gar nicht lieben kann. Es gibt auch in unserer Gemeinde manche Menschen, die sind schwierig. Einer steht vor euch. Und wir müssen uns alle versuchen, mit Gottes Augen zu sehen. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Manchmal möchte man so den anderen mal so richtig nicht nur die Meinung geben, sondern auch mal ein bisschen hier so machen. Ne? Als Christ macht man das nicht genau. Unsere Gemeinde auch nicht. Aber wie sieht das aus? Bruder, Schwester, wenn du hier irgendein Problem mit jemandem hast, dann fang heute vielleicht mal an, mit ihm zu reden. Wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern? Eltern machen auch nicht alles richtig. Ich bin ja nun auch Vater und ich habe meine Kinder lieb, aber alles richtig mache ich auch nicht. Und wir merken ganz schnell, dass wir an unsere Grenzen kommen, weil wir alle, jemand hat gesagt, Christen, Menschen sind wie Schornsteinfeger. Überall, wo sie gehen, hinterlassen sie schwarze Abdrücke. Das ist in meinem Leben genauso. Ich möchte Jesus lieben, ich möchte alles richtig machen, aber manchmal verhalte ich mich auch gegenüber Donita oder Sissi nicht gut, wo ich sage, oh, muss aber noch ganz schön viel lernen. Wie ist dein Verhältnis? Redest du mit deinen Nachbarn, auch wenn er dir auf die Nerven geht? Am Arbeitsplatz, in der Schule, gibt es da so Leute, wo du dann sagst, also, wenn ich die schon sehe. Vielleicht ist genau das die Person, die Jesus braucht. Ich gebe euch mein Zeugnis. Ich war damals in der Schule ja auch mal. Und da war ein Typ, den habe ich besonders gern gehabt. Jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, habe ich so gedacht, Herr Jesus, warum habe ich mich bekehrt? Dann hätte ich gerne mal anders begegnet. Und das war auch so menschlich, ein Typ so vom Charakter, wo ich sagte, schwierig. Und ausgerechnet der war derjenige, mit dem ich später gebetet habe. Und Gott hat mir da eine Lektion gezeigt. Der Satan möchte, dass du dich mit Leuten streitest, damit du keinen guten Einfluss in ihr Leben hineinbringst. Versteht mich nicht verkehrt. Es gibt auch zerbrochene, schwierige Beziehungen, wo man auch um des Friedens willen eine Trennung haben muss. Das gibt es auch. Das musste ich auch machen. Wenn man merkt, dass Leute irgendwo alles nur missbrauchen und alles zerstören, dann muss man auch wenn es weh tut, sagen, so geht's nicht weiter. Die Frage ist nur, was ist in deinem Herzen? Hass? Oder kannst du für diese Menschen beten, auch wenn du dich nicht unbedingt mit denen auf einen Weg gehst? Manchmal muss man auch um des Friedens willen, auch in einer Familie, ist bei uns auch alles. Aber die Frage ist, was in meinem Herzen ist. Groll? Rache? Das sollte nicht so sein. Brauche ich vielleicht mal eine Aussprache? Wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen gesprochen und hast dich entschuldigt? Wann? Schon lange her? Wir sollten nie zu stolz sein, auch mal zu sagen, du, pass auf. Auch wenn ich die Wahrheit sage, so mein Verhalten, so wie ich dir es gesagt habe, das war nicht die feine Art. Da möchte ich um Entschuldigung bitten. So wichtig, dass wir dafür nicht zu stolz sind. Dann noch ein wichtiges Verhältnis. Mein Verhältnis zur Arbeit und zum Geld. 1. Petrus 4, Vers 10, da steht, wie jeder eine Gnadengabe empfange, so dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenen Gnade Gottes. Wir sind nur Verwalter. Alles, was Gott dir anvertraut, ist Leihgabe. Du wirst eines Tages für jeden Euro, den du in deiner Tasche hast und der woanders hinfließt, eines Tages wird Gott dich fragen, was du damit gemacht hast. Wir dürfen uns dafür auch ein Eis kaufen, überhaupt kein Problem. Auch zwei. Wir dürfen uns auch nette Sachen kaufen, hat Gott kein Problem. Aber wie viel investieren wir in die ewige Bank? Dass Menschen zum Beispiel zum Glauben kommen. Wie viel Geld investierst du in Missionen? Heutzutage ist es auch wichtig, dass wir Werke unterstützen. Die Leute, die spenden, die sterben fast aus. Die Leute, die geben nicht mehr den Zehnten. Bist du bereit, Leuten Unterstützung zu geben? Gerade wir als Israel-Freunde unterstützen wir messianische Juden, die in Israel den Herrn Jesus verherrlichen. Ich bin Gott dankbar, dass wir das so als Gemeinde mittragen dürfen, indem wir einen Bruder unterstützen mit einem gewissen Betrag monatlich, den wir bewusst unterstützen mit der Zielgabe, verherrliche Jesus Christus in Israel. Und das ist Segen. Wie sehe ich mich eigentlich im Hinblick auf das, was Gott mir anvertraut? Manche Menschen, die sich Christen nennen, die haben kein Herz, andere Menschen zu helfen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wie kann man ein Christ sein? Wie kann man mit Gott leben und geizig sein? Das geht gar nicht. Gott ist der Freigebigste von allen, den es überhaupt gibt. Gott überschüttet uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Wie kann man da geizig sein? Manche Leute haben kein Problem, in die Stadt zu gehen, Hunderte von Euros auszugeben für irgendein blödes Spielzeug, das in 3 Wochen kaputt geht. Und wenn man jemand anders unterstützen soll, der Probleme hat, dann gibt's irgendwie, keine Ahnung, so ein Trinkgeld von 1 Euro. Eigentlich sollten wir so beten und sagen, Herr, das ganze Geld gehört dir. Nicht, was muss ich dir geben, sondern, Herr Jesus, was darf ich davon behalten und was soll ich geben? Was wird eines Tages dein Portemonnaie über dich predigen? Mein Verhältnis zum Geld ist alles nur geliehen. Das nächste, mein Verhältnis zur Freizeit. Kolosser 4, Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Wir brauchen ja alle so eine freie Zeit. Ne? Die jungen Leute werden sagen, es ist cool zu chillen. Es ist auch cool zu chillen. Am siebten Tag hat Gott auch geruht. Gott weiß, was er macht. Der musste nicht ruhen, weil er keine Kraft hat. Sondern er wollte uns etwas zeigen. Er wollte sagen, nehmt euch Zeit. Nehmt euch einmal die Woche Zeit und betrachtet das, was an Schöpfung da ist. Von mir und was du geschaffen hast. Werd still. Lern von mir. Ganz viele Burnouts gäbe es überhaupt nicht, wenn die Menschen nur Gott als Beispiel nehmen. Wenn du einen Tag in der Woche einbaust, so wie Gott es gemacht hat, glaub es mir, geht's dir viel besser. Unser Problem ist, dass wir nur noch hetzen. Nur noch hetzen. Aber das ist die wichtige Sache. Zum Beispiel in deiner Freizeit. So, wie viel Zeit verbringst du vorm Fernsehen? Manche fragst du so, ach Christian, ich würde auch so gerne die Bibel lesen. Aber die Zeit. Dann fragst du sie, okay, die Zeit. Armes Deutschland, Hartz IV. Ja, ja, die Sendung kenne ich. Die habe ich gesehen und danach gibt es noch eine Sendung. Schon ziemlich krass, was da abgeht. Okay, die eine Sendung geht eine Dreiviertelstunde, dann nochmal, das sind ungefähr so 2 Stunden. Und dann ist voll cool, die Sharks, die sind auch richtig cool. Guck ich jede Sendung an. Das tue ich auch nochmal da oben rauf. Dann komme ich ganz schnell auf 4-5 Stunden. Aber keine 5 Minuten Zeit in der Bibel zu lesen. Zeit hat man nicht. Man nimmt sich Zeit. Und die Frage ist, was wir so mit unserer Freizeit machen. Ist es vielleicht auch so, dass mein Anspruch so hoch ist zum Leben, dass ich nur noch arbeite, nur noch arbeite, nur noch arbeite und keinen Blick mehr habe für meine Familie? Das Wichtigste, was du deine Kinder hinterlässt oder hinterlassen kannst, ist eines Tages nicht ein fettes Haus oder ein fettes Auto oder ein fettes Bankkonto. Wenn du das hast, freu dich, schön. Aber es verrottet auch eines Tages alles. Das Wichtigste, was du deinen Kindern geben kannst, ist Zeit. Und ehe du dich umsiehst, werden sie eines Tages nicht mehr da sein. Eines Tages gehen sie ihren Weg und du überlegst, oh, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Investier, wenn die Kinder dir das Wichtigste sind und deine Familie, dann investier doch auch da. Und nicht nur um jeden Preis, dass das Bankkonto größer wird. Wir müssen alle leben und es ist auch eine gute Sache, wenn auch Männer und Frauen auch verantwortungsbewusst leben, ist alles richtig. Aber wenn nachher mein Maßstab so hoch ist, dass ich nur, weil ich irgendwo was mithalten will, für die wichtigsten Sachen meines Lebens, keine Zeit, also ich habe noch nie einen auf dem Sterbebett gehört, der gesagt hat, Mensch, wäre ich doch mehr auf Geschäft gegangen. Hätte ich doch ein besseres Investment gemacht. Aber es gibt tausende, Millionen Menschen, auch Ungläubige, die auf dem Sterbebett gesagt hätten, Mensch, hätte ich doch für die wichtigen Dinge des Lebens, für meine Frau, für meine Kinder mehr Zeit genommen. Hätte ich doch, hätte ich doch. Oh, jetzt kommt ein Satz oder jetzt kommt ein Verhältnis. Ja. Mein Verhältnis zu meiner Zunge, was ich rede. Eieiei. Wisst ihr eigentlich, dass in der Bibel ein ganzes Kapitel in Jakobus 3 nur gewidmet ist für die Zunge? Ich lese uns mal nur 2 Verse vor. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Oh, oh. Stellt euch mal vor, Jahr 2018 und jetzt würde Gott sagen, so, jetzt hören wir mal alle Worte 2018 von Christian Rosenberg. Dann würde ich freiwillig die Gemeinde fluchtartig verlassen. Oh, ja. Kennt ihr die Situation, wo man so am Telefon geht, im Handy, man denkt, keiner hört zu, Gott geht die ganze Zeit mit. Ja, ne? Hat er dich auch? Das hat er mit mir auch gemacht. Genau, genau, der taugt nichts, glaub es mir. Genau, der taugt gar nichts. Und dann sieht man sich, na, Mopala, Jai, Duke. Oha. Wo bin ich schuldig geworden an meinen Bruder, an meine Schwester? Wo habe ich verurteilt? Wir dürfen uns eine Meinung bilden, das dürfen wir. Und wenn jemand verkehrt ist, dürfen wir ihn auch sagen, so nicht. Aber nicht verurteilen, das steht dir nicht zu. Gott ist der Richter, nicht du. Du darfst offen und ehrlich deine Meinung sagen, aber nicht richten, das tut Gott. Dann noch eine Sache. Habe ich verurteilt, habe ich verleugnet, habe ich übel geredet, abgewertet? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass Menschen, die viel lästern, Menschen sind, die wollen dadurch nur ihre Schlechtigkeiten decken. Weißt du, wenn Gott dein Herz erfüllt, dann hast du gar keine Zeit, immer nur über andere negativ zu reden, weil Gott dich so erfüllt, du möchtest das gar nicht. Das ist doch ein langweiliges Gespräch, wenn man Leute, die, das mag auch alles recht sein, was du sagst, aber das nervt doch, oder? Bringt es dir was? Kann mir jemand aufstehen, der ein glückliches, zufriedenes Herz hat, wenn er lästert? Den habe ich noch nie gesehen. Sieh mal, das ist so wichtig, dass wir morgens früh sollten wir eigentlich schon zum Herrn gehen und sagen, Herr Jesus, da gibt es eine Sache in meinem Leben, das ist die meine Zunge. Die kann keiner bändigen, nur du. Lass diesen Tag so sein, dass ich abends nicht ganz viel bereuen muss. Das wisst ihr alles selbst. Wie manchmal hätte man schweigen sollen. Ich bin noch kein alter Mann. Ich werde jetzt 48, so Gott will, nächstes Jahr. Wie manches Mal habe ich mich in meinem Leben im Rückblick gefragt, warum hast du so geredet? Warum warst du nur so? Kennt ihr das? Wie oft hat man manchmal durch einen Satz etwas zerstört, was jahrelang danach nicht aufgebaut werden kann? Wisst ihr, was das Gewaltige ist? Dass Gott noch nie ein Wort gesagt hat, was er zurücknehmen musste. Ist großartig, ne? Dieser Gott ist unser Herr. Der hat uns geschaffen. Und wir dürfen ihn darum fragen und bitten, Herr, ich möchte so reden wie du. Herr Jesus, ich möchte ab heute so reden wie du. Wo gelogen wird, will ich nicht lügen, will ich die Wahrheit sagen, aber so wie du in Liebe. Wie oft haben wir die Wahrheit gesagt, aber mit Groll, mit Hass, mit Druck. Ist auch Sünde. Ist gar nicht so einfach, ne? Und dann gibt es noch ein wichtiges Verhältnis. Mein Verhältnis zu den verborgenen Dingen meines Lebens, wo keiner hineinblickt. Das sind die Dinge, wo du glaubst, das weißt nur du. Es wissen immer zwei, du und Gott. Wisst ihr, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Das sagt David in Psalm 32. Gibt es in deinem Leben, vielleicht in diesem Jahr, Schuld, die du versuchst zu verdrängen? Wo du genau weißt, hier bin ich schuldig geworden. Und du rechtfertigst dich vielleicht. Gibt es in deinem Leben an diesem Punkt Dinge, wo du einfach merkst, also hier sollte ich einfach mal meine verborgenen Dinge, wisst ihr, die meisten Krankheiten, auch die psychischen Krankheiten, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Depression, ich sag nicht alles, aber vieles kommt durch Sünde. Vieles kommt durch Sünde. Man lässt sich ein mit gewissen Dingen. Ich komme nachher noch dazu. Gibt es diese Dinge in dein Leben? Quält dich etwas, wo du weißt, ich müsste eigentlich was in Ordnung bringen, aber ich traue mir nicht? Dann brauchst du Hilfe. Die habe ich in meinem Leben oft in Anspruch genommen. Manche Christen, die kommen zu mir und die sagen, ja, ich würde ja gern was in Ordnung bringen, aber ich schaff's nicht. Nee, aber dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Und das Letzte, das ist etwas, was heutzutage Hochkonjunktur hat. Habe ich vielleicht Dinge getan, die Gott nicht möchte? Zum Beispiel auch im okkulten Bereich. Im okkulten Bereich. Manche Christen, ich sag nicht Ungläubige, ich sag Christen, die lesen trotzdem jeden Tag das Horoskop. Ich glaube ja nicht, das ist ja nur Spaß. Spaß? Ein Bruder hat mal gesagt, wenn du ein Glas Gift aus Spaß trinkst, stirbst du ja nicht. Oder? Wenn ich aus Spaß mich auf eine Autobahn hinstelle, wo 500 Autos fahren, mit 200 sterbe ich doch nicht. Ist ja nur aus Spaß, oder? Die Wirkung ist die gleiche. Gift bleibt Gift, ob Spaß oder Ernst. Gift bleibt Gift. Und im Unterbewusstsein schleicht sich das rein. Weißt du? Lest die Bibel und dann guckst du dein Horoskop. Passen Sie heute auf, es passiert was. Ja, es ist sowieso nicht so schlimm. Und dann passiert irgendwas und dann ganz tief im Unterbewusstsein, ja, das hat den Frau wie ein Horoskop gelesen. Und langsam fängst du an, ein Verhältnis aufzubauen mit der dunklen Macht. Auch als Christen kann man sowas machen. Ich weiß nicht, was dich sonst noch so beschäftigt. Ich weiß nicht, wo du dich vielleicht mit einlässt. Was ist in deinem Herzen? Ist es vielleicht auch etwas, wo du übernatürlich etwas tun willst? Manche Christen, ich sag Christen, die fordern Gott auch raus. Die wollen mit Gewalt, dass Gott zu ihnen irgendwas offenbart. Es gibt bestimmte Bewegungen in der Christenheit, wo Leute ständig irgendwelche Visionen haben. Ich kenne manche Christen, die haben jeden Tag eine Vision, dann sehen sie den Herrn Jesus und kriegen Engelsbotschaften und ich weiß nicht alles. In meiner Bibel steht, dass das Wort da ist und Gott redet hier. Dass Gott auch mal in Ausnahmen da reden kann, braucht man mit mir nicht zu diskutieren. Aber das, was Gott in Ausnahmefällen tun kann, wird in bestimmten Bewegungen zum Alltäglichen. Und manche Leute sind danach süchtig. Vielleicht ist es auch in deinem Gebiet so, in dein Leben. Wo muss Licht hinein? Leidest du darunter, dass du immer an Gottes Wort zweifelst? Kann es sein, dass du glauben möchtest und du merkst, als wenn eine andere Macht dir das alles wegnimmt? Kann es vielleicht sein, dass du dich mit solchen okkulten Dingen mal eingelassen hast? Kann es sein, dass so etwas in deinem Leben ist, dass du ständig Grübelgedanken hast? Dass du merkst, das ist so, als wenn eine andere Macht über mich kommt und ich habe keine Kraft, dem zu widerstehen. Wenn solche Dinge passieren, Brüder und Schwestern, dann spricht einiges dafür, dass man mit Gott darüber mal reden sollte. Es gibt auch manche Leute, die ständig gegen alles sind. Die haben eine Streitsucht. Die sind nur dabei, Gift zu streuen. Von morgens bis, sie nennt sich Christen, ich spreche jetzt nicht von Weltmännern, ich spreche zu Christen. Die murren den ganzen Tag, immer was zu nörgeln. Miesmacher hoch tausend. Da stimmt etwas nicht in dem Leben. Und manche kommen vielleicht von bestimmten Dingen nicht raus. Und Gott möchte frei machen. Gott möchte frei machen. Es gibt noch einen Punkt, den möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Kann das sein, dass du in deinem Leben bitter geworden bist? Kann das sein, dass du unversöhnlich bist, nachtragend? dass du andere Menschen nicht vergeben kannst? Obwohl Gott dir jeden Tag vergibt? Manchmal muss man Menschen nur zuhören und du weißt, was in ihren Herzen ist. Ein Mensch, der klar mit Jesus lebt, der hat nie Freude, andere Menschen in den Dreck zu ziehen. Das ist ganz klar eines Kindes Gottes unwürdig. Ich habe in meinem Leben festgestellt, ich hätte mir viel ersparen können, wenn ich mit diesem Menschen, der mir so schwer auf den Herzen lag, sofort gesprochen hätte. Anstatt mit irgendwelchen anderen Leuten. Ich möchte den Rest meines Lebens nicht so haben, dass ich irgendwann dann später diese Dinge bereuen möchte. Und der Einzige, der uns da helfen kann, ist Jesus. Ich weiß nicht, bei welchem Punkt du dich heute gemerkt hast, oh, darf ich dir ehrlich sagen? Ich weiß nicht, wie du dich einschätzt. Ich habe in der Vorbereitung bei all 13 Punkten Buße getan. Wenn du besser bist, freue ich mich. Ich musste im Licht Gottes betrachtet feststellen, total versagt. Und dann ist mir Jesus groß geworden. Und dann ist mir noch jemand groß geworden. Das ist keine Seelsorge, was ich jetzt hier weitergebe. Das ist alles offen. Als unser Bruder Maiko operiert werden sollte, und das war der Tag, wo er dann eben halt noch nicht operiert wurde, da durften wir ja auch mit ihm beten. Wisst ihr, was mich imponiert hat? Kein Wort gegen Gott. Kein Wort. Kein Wort gegen Gott. Und er hatte nur einen Wunsch. Und da ist mir, da habe ich so gesagt, Herr Jesus, ich möchte auch so werden wie er. Wisst ihr, was er gebetet hat? Herr, wenn du mich holst, dann habe ich gewonnen. Und wenn du mich hier lässt, dann habe ich auch gewonnen. Weil immer der gewinnt, der mit dir lebt. Ob in der Ewigkeit oder hier. Und dann hat er etwas zugesagt. Wenn du meinst, Herr, dass ich noch hier bleiben darf, dann nur unter einer Bedingung. Wenn mein Herz nur für dich schlägt. Das ist eine Aussage. Das sagt ein Mensch, der schwer gezeichnet ist vom Tod. Ein Mensch, der damit rechnen muss, dass alles anderes passieren kann. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und seine Ausstrahlung. Ja. Ich möchte, dass wir jetzt alle mal still werden vor Gott. Du musst nicht warten, bis am 31.12. um 12 Uhr nachts die Raketen in nach oben gehen und du dann sagst, so jetzt wird das neue Jahr besser. Das wird's mal sowieso nicht. Mit guten Vorsätzen, sagt Martin Luther, ist der Weg zur Hölle gepflastert. Wisst ihr, Kinder Gottes sollten nicht gute Vorsätze wählen, die bringen sowieso nichts. Wir sollten beten. Und das wollen wir jetzt tun. Und ich werde jetzt ein Gebet beten. Und das kannst du mitbeten. Nur wenn du möchtest. Und wenn wir können, stehen wir dazu auf. An allererster Stelle, Herr Jesus, möchten wir dir danken, dass du überhaupt zu uns redest. Du hast heute zu uns geredet, Herr. Eines Tages da wird jeder von uns ganz allein vor dir stehen. Und dann wird alles offenbar. Es wird dann aber nur sein, dass wir dort keine Buße mehr tun können. Dann ist alles vorbei, Herr. Und deswegen möchten wir jetzt zu dir kommen und dich bitten, Herr, vergib uns. Vergib mir. In allen Punkten habe auch ich versagt. Und es tut mir mein Herzen weh, dass ich so mit dir umgehe. Ich habe dir zwar gesagt, dass du mein Herr bist und ich habe dir auch vielleicht irgendwann mal mein Leben übergeben, aber so oft bin ich der Herr meines Lebens. Und ich möchte, dass sich das ändert. Nicht am 31.12., am Ende des Jahres, sondern hier und jetzt und heute. Und deswegen bitte ich dich, Herr Jesus, hilf, dass ich so lebe, dass du Freude haben kannst über mein Leben. Und ab heute übernimm du ganz neu alle Bereiche meines Lebens. Heiland, schenk, dass wenn ich eines Tages vor dir bin, ich nichts bereuen muss. Die Zeit, die du mir gibst, lass so nutzen, dass ich auch da nichts bereuen muss. Hilf uns, hilf mir. Und Herr Jesus, danke, dass du die Dinge in meinem Leben verändern kannst, die ich nicht verändern kann. Und dort, wo in meinem Leben Bitterkeit ist, Hass, Groll, Unversöhnlichkeit, dort, wo Dinge mich quälen, wo ich schwer verletzt worden bin, da heile du. Danke, dass du das kannst. Amen.